Friedensarbeit braucht immer Zuversicht. Ohne Zuversicht gibt es keine Friedensarbeit. Und Friedensarbeit und Zuversicht ist was ganz Interessantes. Das ist eine innere Stärke, eine innere Kraft, das einem was gibt, das Handlungsspielräume erkennt. Selbst in schwierigen Situationen Handlungsspielräume, und das sich nicht vom Negativen runterziehen lässt, sondern auch das Gute sieht. Ich habe neulich was gelesen. Da ist ein Wanderer gelaufen und eine Schwalbe hat ihn aufs Hemd gemacht. Und die Reaktion war, boah, na, da bin ich aber froh, dass Kühe nicht fliegen können. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen von Marco Longoir. Marco Longoir ist ein Freund von mir, der sitzt hier, der Zuversicht hat. Die Situation war die, als ich das letzte Mal im Südsudan war, hat er mir erzählt, es gab bei ihnen Konflikte, die haben so angefangen, dass Kühe gestohlen wurden. Und zwar der Hintergrund ist, dass junge Leute, es gibt den Brautpreis und eigentlich hatte das was Gutes. Einfach, dass man der Seite von der Frau Wertschätzung schenkt, Geschenk macht, Anerkennung, Achtung. Und die Leute sagen immer, man muss ein bisschen wie so durch die Nase zahlen, dass es auch ein bisschen wehtut, dann kann man die Frau ganz anders schätzen. Aber alles Gute kann leider auch missbraucht werden. Und in dem Fall war es so, dass eben ganz viel Kühe manchmal verlangt werden. Und dann holen sich die jungen Leute Kühe, indem dass sie klauen und stehlen. Und so war die Situation. Junge Leute haben Kühe gestohlen. Und dann eskaliert es manchmal weiter, weil die Leute auch Gewehre haben. Früher war das noch einfacher. Und dann, wenn man sie mit dem Gewehr stehlt, dann ist es effektiver, aber es werden Leute erschossen und dann gibt es das Konzept von Rache. Und Rache bei den Dinkas ist eben nicht so, dass man die Person tötet, die andere Person getötet hat, sondern man sucht irgendeine andere Person von dem Stamm. Und am besten jemand, der hoch angesehen ist, weil dann kann man es den anderen richtig zeigen. Und dann tut es denen erst richtig weh, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Das ist der Hintergrund mit allen schrecklichen Folgen. Und in dieser Situation, Gott hat ja manchmal einen komischen Humor, war so, dass in dem Stamm gab es auch Christen und denen gingen die Bibeln aus. Und sie wollten wieder weitere Bibeln haben, konnten aber das Stammesgebiet nicht verlassen, eben wegen den Konflikten. Und sie brauchten jemanden von außen, der Bibeln hat und der zu ihnen kommt. Und sie haben Marco Longoir gefragt, der ist Pastor, ob er nicht kommen könnte und ihnen Bibeln bringen könnte. Er hatte welche. Nur der war gerade von dem Stamm, von dem er sich rächen hätte müssen. Und er hatte ein bisschen Angst. Denn man weiß ja nie, die Christen, das ist ja, die sind ja noch nicht so lang Christen häufig. Und dann gibt es immer wieder Rückfälle und manchmal macht der Hass auch Christen blind. Und sie haben ihn gefragt, ob er nicht kommt, sie bräuchten Bibeln. Sie würden ihn an der Grenze treffen und dann gehen sie zusammen zur Kirche. Seine Frau war ganz, hat geheult, gesagt, das kann man doch nicht machen. Irgendwann hat er aber innerlich gesagt, nee, er muss ihnen was bringen. Wenn die Christen ihnen sagen, der christliche Glaube muss doch stärker sein wie das traditionelle Konzept von Rache. Und er packt die Bibeln ein und läuft los. Und er erzählte mir, als er dann an die Grenze kam, haben ihn die Füße, die Beine, die Knie geschlottert. Und weil er wusste nicht, treffen ihn andere früher. Oder sind die Christen da und wie entwickelt sich das Ganze? Und dann hat er auf der anderen Seite auf einmal gehört, da singen Leute. Und das hat ihm Mut gegeben. Und tatsächlich, die Christen waren da, sie sind dann mit ihm zur Kirche gelaufen. Und sobald die Leute um ihn rum waren, fühlte er sich sicher. Da konnte man dann keinen Anschlag mehr üben. Und Sie haben sich dann lang unterhalten nachts über den Konflikt, wie die Leute das sehen, wie sein Stamm sieht, wie es der andere Seite sieht, wie man das Ding wieder lösen könnte. Und nachts, also es wurde dann schon dunkel und spät, hat er dann bei den Leuten geschlafen. Einer hat rechts an der Seite geschlafen von dem anderen Stamm und einer links, um deutlich zu machen, die Person steht in unserem Schutz. Und am nächsten Tag ist er wieder zurück. Das war noch keine Versöhnung. Aber es war ein erster Schritt. Miteinander reden, zu hören, die Sicht des anderen zu sehen. Versöhnung ist ein Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Und Versöhnung braucht immer ganz viele kleine, mutige Schritte. Anders geht's nicht. 2. Korinther 5, das sagt Gott uns eben. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus und uns das Amt gegeben, die Versöhnung aufzurichten. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Text hat ganz viele verschiedene Facetten, ist ganz reich. Da geht es, dass Gott uns versöhnt, dass wir Versöhnung finden, den tiefen Riss unserer Zerrissenheit heilt. Und dann im Kontext, dass wir vor Gott stehen können, einmal als Versöhnte im letzten Gericht. Oder wenn wir bei Gott sind. Und dann geht es aber auch weiter, dass Gott uns das Amt gegeben hat, Versöhnung aufzurichten. Das, was wir in Christus sind, sollen wir leben. Das als Versöhnung. Und der Fokus von der Predigt heute ist auf diesen zweiten Teil, dass Gott uns das Amt gegeben hatte, Versöhnung. Und für Versöhnung eintreten kann nur die Person, die selbst mit sich versöhnt ist. Die selbst Heilung erfahren hat. Marco Long war hier. Wenn er Hass im Herzen gehabt hätte, was die anderen uns angetan haben, die Leute denken ja nicht so individualistisch, sondern eher in der Gruppe, was die uns angetan hätten und er mit einem Hass zu den Leuten gegangen wäre, was hätten das denn gegeben? Es wären am Ende nur Vorwürfe entstanden. Versöhnung hat viele kleine Schritte und ein erster Schritt ist selbst heil zu werden. Heil werden. Vielleicht hast du oder sie viel Leid erlebt. Und Leid hindert uns immer, einen Schritt zur Versöhnung zu gehen, weil es weh tut. Oder du wurdest ungerecht behandelt auf der Arbeit. Oder mit deinen Geschwistern. Und irgendwie tut es immer noch weh. Oder du hast Ungerechtigkeit erlebt in deinem Leben. Und der erste, ohne Versöhnung oder ohne Heilung bleibt die Bitterkeit in unserem Herzen. Und die Bitterkeit frisst uns langsam auf. Sie raubt uns die Lebensfreude. Sie raubt uns Kraft und Energie. Und man sieht es manchmal, wenn man sich mit Menschen unterhält, die bitter sind. Die strahlen Bitterkeit aus. Die sehen alles nur schlecht und furchtbar. Und wenn man mit solchen Menschen zusammen ist, spürt man irgendwann nach einer halben Stunde, boah, das ist aber erdrückend. Und genau davon will uns Gott bewahren. Er will uns Lebensfreude schenken, weil er die Lebensfreude ist. Und er kennt unser Leid. Das, was wir als Unrecht erlebt haben. Weil er selbst ganz viel Unrecht erlebt hat. Gott war in Christus, Vers 19. Dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, gedornengekrönt, zu Unrecht verurteilt, ausgelacht, verspottet, zu Unrecht gekreuzigt und gequält und getötet. Gott weiß, was Unrecht ist. Und er überwindet das Unrecht und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das macht uns Mut, dass wir auch Unrecht ablegen können, darüber reden können, aber ohne Hass und Vorwürfe und Bitterkeit. Solange wir den Hass festhalten oder die Bitterkeit in unserem Herzen, in unserer Hand, können wir die Hand nicht frei bewegen. Wir werden handlungsfähig. Die Hand wird handlungsfähig, erst wenn sie den Hass loslässt. Wir werden handlungsfähig, erst wenn wir den Hass und die Bitterkeit loslassen. Solange wir das Ding in unserer Hand halten, bleibt die Hand geballt und wir können die Hand nicht einsetzen, um kreativ zu arbeiten, um Handlungsspielräume zu erkennen, um Zukunft zu gestalten. Zukunft, die Hand kann Zukunft nur gestalten, wenn sie nicht verkrampft ist und die Bitterkeit festhält. Und dann geht's weiter. Wenn die Vergangenheit heil wird, dann können wir uns auf den Weg machen, mit anderen Menschen wertschätzend zu reden. Das ist ein bisschen wie Brücken bauen. Eine Brücke ist an zwei Ufern im Normalfall. Und das Schwierige ist, solange ich auf der einen Seite vom Ufer stehe, sehe ich das immer nur aus dieser Perspektive vom Ufer. Ich kann es ja nicht von der anderen Seite sehen. Und wenn der andere von der anderen Seite vom Ufer steht, sieht er es nur aus seiner Perspektive. Man kann es ja nicht anders sehen. Und sobald man sich auf den Weg eine Brücke macht, merkt man auf einmal, man kann zurückschauen, man sieht es auf einmal von einer anderen Perspektive. Brücken bauen. Wer sich auf den Weg von der Brücke gibt, sieht auf einmal das Ufer auch von der anderen Seite. Und wenn wir innerlich spüren, dass der Hass nachlässt oder die Bitterkeit, können wir Dinge manchmal auch von der anderen Seite sehen. Aber wertschätzend mit Menschen versuchen zu reden, Raum zu schaffen, dass man reden kann, das braucht ganz viel Mut. Weil wir uns verletzlich machen, wenn wir reden. Weil wir über Gefühle reden, was wir empfunden haben. Und der andere kann das ganz schnell auch abweisen. Und abgewiesen werden tut weh. Und wir können auch mit eigenen Schuldanteilen konfrontiert werden. Und das tut auch weh. Wer will denn schon mit Schuld konfrontiert werden, wenn man es aus seiner eigenen Perspektive gar nicht so sieht? Brücken bauen braucht Mut. Und es kostet Kraft. Und in dieser Situation kommt Gott uns entgegen. Er kommt uns entgegen, denn Gott versöhnte uns. Vers 20. Und wenn ich mit Gott versöhnt werde, spüre ich, dass ich meine Schuld Gott sagen kann. Meine Verletzungen und Gott dennoch mit mir barmherzig ist. Mit meinen Sünden, meiner Ungerechtigkeit, mit meinen bitteren Worten, meinen verletzenden Worten. Ich spüre, dass Gott mir vergibt, mich dennoch barmherzig ansehe. Und wenn ich spüre, wie Gott mit mir barmherzig ist, das gibt mir auch die Kraft, mit anderen Menschen barmherzig zu sein. Wenn ich spüre, dass Gott mich trotz meiner Verletzungen, trotz meinem Fehler liebevoll ansieht, bekomme ich auch die Kraft, die anderen Menschen, die mir was Böses getan haben, die mich verletzt haben, vielleicht auch zu lernen, mit Gottes liebenden Augen zu sehen. Mir Mühe zu geben. Ich möchte ihn jetzt nicht mit meinen Augen sehen. Ich möchte mich mal hinsetzen und versuchen, Gott, wie siehst du denn diese Person? Schenk mir doch mal deine Augen, vielleicht nur für 2 Sekunden, deine Augen, wie du die Person siehst. Und dann wird Gott sie vielleicht nicht mit so viel Hass oder so viel Bitterkeit sehen wie ich. Und es hilft mir, manchmal Gespräche zu suchen und zu beten, dass Gott einen Raum schafft, dass man sich unterhalten kann, ohne Vorwürfe zu machen. Dass man sich unterhalten kann, dass ich hören kann, ohne mich zu verteidigen. Und ohne gleich, und das passiert uns ja auch manchmal, dass wenn der andere was sagt, dass ich schon gleich meine Gegenargumente zurechtlege. Oder versuche den anderen immer richtig zu stellen, so wie es eigentlich ist. Aber so ist versöhnendes Gespräch nicht möglich. Ich habe euch so ein Holzstückchen auf den Platz gelegt. Und so ein Holzstückchen hat was ganz Verrücktes. Wenn man das anschaut, von einer Seite genau anschaut und dann umdreht. Nehmt doch mal das Holzstückchen. Jeder müsste eigentlich eins haben. Und dann, wenn man es, merkt man sich, wie das ausschaut. Und dann dreht man es mal um. Und man merkt, es schaut ähnlich aus. Aber nicht genau gleich. Holz hat immer wieder so, manchmal so kleine Querverbindungen, wo so, die Holzexperten könnten das besser, so wie so Streifen, das in die Mitte geht, zu dem Kern. Und dann wächst es unterschiedlich. Und dann ist es unterschiedlich stark. Und wenn man es umdreht, ist es nicht genau so. Es hat immer ganz kleine Unterschiede. Manchmal ist es mit Konflikten bei uns auch so. Ich sehe das nur aus meiner einen Perspektive. Und meine Perspektive ist immer aus meiner Vergangenheit, mit meiner Vergangenheit geprägt. Ich erlebe schwierige Dinge und wenn ich eine andere Sache auf einmal sehe, interpretiere ich das mit meiner Vergangenheit. So wie ich die Welt sehe, ich kann es ja gar nicht anders. Und andere Menschen, die sehen die andere Perspektive, aus ihrer Sicht. Und dann streitet man sich, weil jeder denkt, der andere sieht es doch falsch. In der Ehe passiert es auch manchmal. Ist so, ne? Bei mir auch, so ist es einfach. Und Größe ist es, manchmal einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, zu gucken, wie kriegt man ein Gespräch zustande, dass man versucht, wie der andere die Scheibe vom Holz sieht, wie seine Sicht ist. Und es dann stehen lassen, ohne zu sagen, meine Biografie ist aber die einzig richtige, wie ich sehe. Meine Augen sind die einzig richtigen, die sehen. Das tut zwar manchmal weh, weil man eigentlich von seiner Seite überzeugt ist. Man sieht es ja nur so, wie man sieht. Ist so. Aber nur so ist der nächste Schritt für Versöhnung möglich, dass man hört, hinhört, zuhört, ohne gleich zu bewerten, zu beurteilen und zu verurteilen. Und Gott lädt uns ein, uns auf den Weg zu machen und möchte uns die Kraft schenken. Und daran merkt man, dass Versöhnung immer auch ein Geschenk ist. Es bleibt ein Geschenk. Und warum bleibt es ein Geschenk? Weil man das nicht machen kann, dass beide Seiten bereit sind zum Hören. Weil das nicht in meiner Hand liegt, dass der andere auch spürt, ich möchte mal zuhören. Das setzt den alten Begriff Demut voraus. Dass der andere reden kann, dass ich reden kann, ohne dass wir uns gleich rechtfertigen oder den anderen eins reinwürgen, aufgrund von meinen Verletzungen. Versöhnung bleibt immer auch ein Geschenk. Manchmal ist es so, dass Kinder sich was anderes gewünscht hätten von den Eltern und bitter waren oder Vorwürfe machen. Oder Eltern, die Kinder anders gewollt hätten, wie sie sich entwickelt haben. Und manchmal können wir unsere Biografie, so wie wir uns eben unsere Kinder vorstellen, das wir selber so erlebt haben für 20 Jahre, wo wir selber Kinder waren, nicht einfach abstreifen. Und das Bild, was wir von einem Ehepartner haben und bei unseren Eltern erlebt haben oder seit 20, 30, 40 Jahren erlebt haben, das kann man auch nicht einfach so abstreifen. Und es gibt dann oft Konflikte. Und Größe ist es, wenn man lernt zu reden darüber. Aber, und das ist das Traurige, Versöhnung ist nicht immer möglich. Manchmal erwarten dann andere Menschen, dass man Ungerechtigkeit akzeptiert. Du kannst dich mit mir versöhnen, aber nur wenn du A, B, C akzeptierst. Und dann wird Versöhnung schwierig. Aber selbst wenn man merkt, wir kommen noch nicht zusammen, manchmal vielleicht auch nie zusammen, ist es wichtig, dass wir innerlich heil werden, damit wir dem anderen mit Liebe begegnen können. Und dann spürt die andere Person auch manchmal, wenn ich ihr mit Liebe begegne, dass ihr eigenes Herz auch weicher wird. Und dann braucht Versöhnung noch was. Man muss wieder neu Zukunft gestalten oder überlegen, wie wollen wir jetzt die Zukunft gestalten? Denn wenn man Zukunft nicht gestaltet, fällt man ganz schnell wieder in die alten Muster zurück. Die Muster, die man seit 30, 40 Jahren sich gegenseitig angewöhnt hat. Manchmal kann man Zukunft gut gestalten im Miteinander. Es gibt aber auch manchmal Situationen, wie bei Jakob und Esau. Die treffen sich. Da wird was heil. Und dann gehen sie trotzdem auch unterschiedliche Wege weiter. Auch das gibt's. Aber sie sind nicht mehr in der Schmerz und in Bitterkeit gefangen. Sondern sie konnten miteinander einfach Wertschätzung auch zeigen. Wenn wir nicht den Weg gehen, dann fallen wir ganz schnell in so eine Opferrolle. Eine Opferrolle, die anderen sind schuld und ich bin das Opfer und ich kann ja gar nichts dafür. Das gibt's auch in Afrika, dort in den Konfliktgebieten ganz schnell. Das sind oft schnell die anderen schuld. Aber Menschen, die sich als Opfer fühlen, die haben keinen Handlungsspielraum mehr. Die fühlen, wir können ja gar nichts machen. Und es drückt Menschen nieder und es ist eine Lüge. Jeder kann an sich versuchen zu arbeiten, Hass und Bitterkeit zu überwinden und sich Mühe geben, Zeichen der Liebe zu setzen. Das Kreuz, Vers 18, ist immer Angebot und Aufgabe. Angebot, bei Jesus heil zu werden. Und dann auch Aufgabe, nämlich das Amt der Versöhnung aufzurichten, das uns Christus gegeben hat. Bei uns, in unserem Umfeld, bis hin nach Afrika, im Kongo, Südsudan, dort wo viele Konflikte sind. Ich würde gerne mit der Frage enden. Vielleicht ist dir gekommen, da gibt es in meinem Leben was, wo auch nicht ganz so versöhnt ist. Wo ich spüre, da sollte ich eigentlich einen nächsten kleinen Schritt gehen. Das kann in meinem Herzen sein, dass ich versuche, die Bitterkeit zu überwinden. Von dem anderen gut zu denken, nicht nur schlecht. Mir Mühe zu geben, wie Jesus ihn sieht. Das kann sein, dass man sagt, ich möchte gern eine Brücke bauen zu der Person wieder. Ich möchte versuchen, ob es irgendeinen Rahmen gibt, wo man wertschätzend miteinander reden kann. Nächsten kleinen Schritt, weil ich spüre, das, was da zwischen uns steht, es raubt mir Kraft und Lebensfreude. Ich möchte mir Mühe geben, seine Perspektive mal zu sehen. Und das kann ich manchmal nur, wenn ich ihm zuhöre. So wie das Holzstück zwei verschiedene Seiten hat. Oder ich denke, es wäre wichtig, Zukunft in der Situation. Wir haben uns schon oft darüber unterhalten, aber wir müssen irgendwie die Zukunft so gestalten, dass wir gut miteinander leben können. Vielleicht gibt es einen Arbeitskollegen, wo ich merke, das raubt mir Kraft, da ist sowas, was immer wieder vorkommt. Oder die Erwartungen von meinen Kindern, die ich nicht erfüllt hatte, vielleicht auch gar nicht erfüllen konnte. Und wir müssen da miteinander mal reden in Wertschätzung. Oder mit meinem Ehepartner. Ich würde gerne eine kurze Pause machen, wo jeder überlegen kann, gibt es da was in meinem Leben, wo ich den nächsten Schritt machen möchte? Immer ein Geschenk. In Afrika wie auch in Deutschland. Weil es zwei Seiten braucht. Aber wir können einen weiteren Schritt tun. Vielleicht, wenn du gemerkt hast, da gibt's was. Da möchte ich eigentlich beten, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Dann kann man sich das Stück in die Hosentasche stecken. Es sei denn, da ist noch der Stein von 2 Jahren. Aber das hoffe ich nicht. Denn wenn der Stein von 2 Jahren noch da ist, dann ist die Hosentasche irgendwann mal kaputt durch das Waschen. Genau, und tut's wieder raus, bevor die Waschmaschine kommt. Denn die Waschmaschinen mögen das nicht. Besonders die Steine. Jetzt bete ich noch.